Vater, ich danke dir jetzt für dieses Wort. Ich danke dir für diesen Brief, den der Paulus geschrieben hat, wo wir einfach auch was daraus lernen dürfen und wo wir damit hineingehen dürfen und wo du auch Worte hast, die uns ansprechen. Und dafür danke ich dir. Amen. Also ich hatte schon gesagt, es ist der erste Korintherbrief, der mich beschäftigt hat. Es hatte mich beschäftigt, jetzt so ganz knapp gesagt, dass er am Anfang die Korinther so wahnsinnig lobt. Also am besten nehmen wir doch gleich die Bibelstelle, 1. Korinther 1, Vers 3 und die folgenden Verse. Da sagt er, ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Jedes Mal, wenn ich für euch bete, danke ich in meinen Gebeten für die Gnade, die er euch durch Jesus Christus geschenkt hat. Durch ihn hat er euch in jeder Hinsicht reich gemacht, reich an geistgewirkten Worten und reich an geistlicher Erkenntnis. Er hat die Botschaft von Christus, die wir euch gebracht haben, in eurer Mitte so nachhaltig bekräftigt, dass euch nicht eine von den Gaben fehlt, die er in seiner Gnade schenkt. Nun wartet ihr sehnsüchtig darauf, dass Jesus Christus, unser Herr, in seiner ganzen Herrlichkeit erscheint. Wow, 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 wow. Also, sie sind in jeder Hinsicht reich gemacht. Reich, nicht nur, dass sie gerade genug haben, sondern reich. Reich ist ja eigentlich überfließend, ist ja mehr, als man eigentlich braucht. Oder dass die Botschaft in ihrer Mitte so ganz nachhaltig gekräftigt wurde oder die gute Nachricht sagt, die Botschaft von Christus ist zum festen Grund ihres Glaubens geworden. Also die stehen wirklich fest im Glauben, in Gott, in Christus, in der Wahrheit. Und nun warten sie sehnsüchtig darauf, dass Jesus offenbar wird. Also die sind wirklich brennend für den Herrn. Die sind wirklich eifrig, brennend, Und dann habe ich weitergelesen und dann erzählt Paulus so einiges, was nicht so gut läuft. Und da habe ich gedacht, bevor wir da reingehen, will ich eigentlich erstmal den geschichtlichen Hintergrund von der Gemeinde in Korinth kurz erzählen. Also diese Stadt Korinth war eine ganz reiche Handelsstadt. Und sie lag strategisch total günstig an einer Handelsstraßenkreuzung der damaligen Welt. Also da kamen die ganzen Händler vorbei und sie haben Starkhandel getrieben. Und Korinth war dadurch eine blühende, ganz kraftvolle, weltoffene, aber auch eine ganz dekadente Stadt. Die hatten ganz viele Götter und ganz unterschiedliche Opferpraktiken und all sowas. Sie waren schon recht dekadent. Und Gott wollte diese Stadt mit dem Evangelium erreichen und hat den Paulus dahin geschickt. Paulus hat da Leute bekehrt, hat eine Gemeinde gegründet und blieb dann anderthalb Jahre dort und lehrte die Gemeinde. Und es kam, ganz viele Leute kamen da zum Glauben. Täglich kamen da wohl neue Gläubige dazu. Und Paulus schreibt diesen Brief als ihr geistlicher Vater und möchte sie ermutigen, möchte sie im Glauben festigen und möchte sie stärken, wirklich in der Wahrheit des Evangeliums ja fest verankert zu sein und darin weiterzugehen. Und so ist die Einstiegsworte sind total positiv. Ich danke meinem Gott für die Gnade, die er euch geschenkt hat, dass ihr so reich seid, dass ihr so viel Erkenntnis habt, dass ihr so hungrig seid. Und das ist eigentlich, denkt man, Mensch, da steht's doch richtig gut. Es geht doch richtig gut bei den Korinthern. Und dann habe ich ein bisschen weitergelesen. Und stellt euch vor, ich habe 10 verschiedene Punkte gefunden, die er tadelt. Das gibt's in keinem anderen Brief. 10 verschiedene Punkte. Und ich glaube, an manche Sachen erinnert ihr euch vielleicht auch. Wisst ihr, was er da so anspricht? Vielleicht am Anfang fängt er an und sagt, ich ermahne euch, 1. Korinther 1, Vers 10, ich ermahne euch, lasst keine Spaltung unter euch sein. Da gab es nämlich Leute, die haben gesagt, ich gehöre zu dem Apollos, ich gehöre zu dem Kephas, nee, ich gehöre zu dem Paulus. Was Paulus sagt, das ist das Wichtigste, das andere. Und dann sagten sogar die Vierten, ich gehöre zu Christus. Also da war wirklich so eine Spaltung in der Lehre. Dann sagt er weiter, Kapitel 3, Vers 1, ihr seid unmündige Kinder. Und da heißt die Bibelstelle, allerdings konnte ich mit euch, liebe Geschwister, nicht wie mit geistig reifen Menschen reden. Ihr habt euch von den Vorstellungen und Wünschen eurer eigenen Natur bestimmen lassen. sodass ihr euch, was euren Glauben an Christus betrifft, wie unmündige Kinder verhalten habt. Also sie haben sich in ihren Wünschen und Vorstellungen von ihrer eigenen Natur bestimmen lassen. Also von diesem, ja, oder das nächste, Kapitel 3, Vers 3, Eifersucht und Zank ist unter ihnen. Heftig. Da sagt er, ihr lasst euch immer noch von eurer eigenen Natur bestimmen. Oder wird euer Leben etwa vom Geist Gottes regiert? Solange noch Rivalität und Streit unter euch herrschen? Wieder Rivalität und Streit. Soll man sich mal vorstellen. Dann, Kapitel 4, Vers 5, richtet nicht, ist da das Thema. Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist und das Trachten der Herzen offenbar machen wird. Richtet nicht, also da ist wohl auch ein starker Richtgeist gewesen. Kapitel 4, Vers 8 heißt es, ihr seid schon satt geworden. Aber ihr seid ja schon satt, ihr seid ja schon reich, ihr sitzt ja bereits auf dem Thron. Das sagt er so ein bisschen spöttisch. Da ist wohl sehr viel Selbsttäuschung und Selbstgefälligkeit dabei. Wir haben es ja schon. Och, wir sind ja gut, was wir alles hier haben. So eine Selbstgefälligkeit. Dann Kapitel 5, Vers 1, das kennt ihr alle, Unzucht in der Gemeinde. Wisst ihr, was da für eine Unzucht war? Da sagt er, mir ist noch etwas berichtet worden. Es gibt bei euch doch tatsächlich einen so unglaublichen Fall von Unmoral, dass er nicht einmal bei denen toleriert würde, die Gott nicht kennen. Einer von euch hat ein Verhältnis mit seiner eigenen Stiefmutter. Und ihr bildet euch auch noch was darauf ein. Also schon heftig. Dann geht's weiter, Kapitel 6, Vers 1. Da sind sie bei einem Streit zu einem weltlichen Richter gegangen. Da sagt er, bei euch bringen es doch tatsächlich einige fertig, ihren Streit mit einem anderen Gemeindeglied vor einem weltlichen Gericht auszutragen, statt die Sache von denen entscheiden zu lassen, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Wisst ihr denn nicht, dass die, die zu Gottes Volk gehören, einmal die Welt richten werden? Die ganze Welt muss im Gericht vor euch erscheinen. Und da gebt ihr solch ein unwürdiges Bild ab und seid nicht einmal imstande, über die kleinsten Kleinigkeiten zu urteilen? Kapitel 6, Vers 5. Ist denn kein Weiser unter euch? Auch irgendwie. Aber nein, ein Bruder prozessiert gegen den anderen. Und das Schlimmste daran ist, ihr verklagt einander vor Menschen, die nicht an Gott glauben. Dass ihr überhaupt gegeneinander vor Gericht zieht, ist schon eine Niederlage für euch alle. Warum seid ihr nicht bereit, euch Unrecht zufügen zu lassen? Warum könnt ihr es nicht ertragen, wenn jemand sich auf eure Kosten bereichert? Stattdessen tut ihr selbst Unrecht und verschafft euch Vorteile auf Kosten von anderen. Und diese anderen sind eure Geschwister. Also ziemlich heftig. Ich finde es ziemlich heftig. Und dann geht in Kapitel 10, da bringt er dann das warnende Beispiel aus der Geschichte Israels. Da hatten wir auch mal eine längere Predigtreihe. Da sagt er, ihr dürft nämlich nicht vergessen, Geschwister, wie es unseren Vorfahren zur Zeit des Mose erging. Und dann erzählt er ganz viel, was die, dass sie gehadert haben. Also hadert nicht. Setzt euer Verlangen nicht auf das Böse. Seid keine Götzendiener. Und was weiß ich, da zählt er ganz viel auch auf. Auch für sie zur Mahnung. Guckt mal, dass es denen passiert. Passt auf, dass ihr da nicht rein stolpert. Ja, und dann gibt es noch ein Ding, was Paulus anspricht? Das kennt ihr auch alle. Geht es ums Abendmahl. Das sagt er auch hier in dem ersten Korintherbrief. Da sagt er, es gibt noch eine Sache, in der ich Anordnung treffen muss. Und diesmal handelt es sich um etwas, wofür ich euch nicht loben kann. Ihr verhaltet euch bei euren Zusammenkünften nämlich so, dass es die Gemeinde nicht fördert, sondern ihr schadet. Das, was ihr tut, schadet der Gemeinde, schadet der Gemeinschaft. Und da war die Sache, dass die Reichen, die wahrscheinlich viel Zeit hatten, recht früh kamen, tolles, üppiges Mahl mitbrachten, sich satt essen konnten. Und als dann die Armen, die Sklaven, wie auch immer, die lange arbeiten mussten, später kamen, hungrig waren, nichts mehr zu essen hatten. Da waren die Reichen dick und satt gegessen und die anderen blieben hungrig. Und das ist natürlich nicht im Geist der Liebe und überhaupt, das hat er sehr deutlich angesprochen. Und dann noch eins, Kapitel 15, 33 und 34, da sagt er, lasst euch nicht verführen. Einige von euch kennen Gott nicht. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Kommt doch einmal richtig zur Besinnung und hört auf zu sündigen, denn einige von euch kennen Gott letztlich überhaupt nicht. Das muss ich zu eurer Schande sagen. Also ich war wirklich baff, als ich das so gesammelt, mich mir mal rausgeschrieben habe, dass der Paulus am Anfang sie so lobt und so Gnade und toll und schön und dann so viel kritisiert, was es in keinem anderen Brief gibt. Und dann habe ich überlegt, ja, woran liegt das? Ist bestimmt die Gnade Gottes, auf die er schaut. Aber das ist ein bisschen zu einfach. Ich hatte da verschiedene unterschiedliche Gedanken und Erklärungen. Natürlich ist auch Gnade dabei, ganz viel. Also der erste Punkt, der mir dazu so einfiel, war, dass es junge Christen waren. Es war eine junge Gemeinde, die waren einfach in vielen Dingen unreif. Die waren unreif und sie mussten erst noch in der Erkenntnis wachsen. Und dieses Wachsen in der Erkenntnis, das braucht einfach Zeit. Es war eine sehr junge, dynamische Gemeinde. Wenn da ständig neue Leute dazukommen, die mit dem Geist der Welt ja eigentlich erstmal geprägt waren und in einer ziemlich dekadenten Stadt auch lebten, dann braucht es Zeit, bis Erkenntnis wächst. Und auch die Früchte des Geistes, die brauchen Zeit zum Wachsen und zum Entwickeln. Und die Früchte des Geistes, sie stehen in Galater 5, 22 und 23. Und ich lese dir einfach mal vor und vielleicht können wir uns auch mal selber checken. Sind bei uns schon diese Früchte gewachsen oder sind sie noch am Werden? Also da heißt es, der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Und an den Früchten, da kann man eigentlich geistliches Wachstum erkennen. Und bei ihnen durfte noch manches wachsen. Also die Liebe zum Beispiel bei dem Abendmahl war wirklich nicht die Liebe untereinander zu erkennen. Oder Frieden, wenn sie da so viel Streit haben. Ich gehöre zu Apollos oder zu Paulus oder so. Da waren viel Streitigkeit oder Freundlichkeit. Ich denke auch, konnten sie noch wachsen oder Bescheidenheit, zwischendurch waren sie ja ziemlich aufgeblasen, ne? Gab es eine Bibelstelle oder Selbstbeherrschung, diese sexuelle Unzucht, da fehlt auch einiges an Selbstbeherrschung. Also sie durften da gerne drin wachsen und deswegen hat es der Paulus, ja, also sagt er das an einer anderen Stelle, wächst in den Früchten des Geistes. Und reife Menschen, die fallen nicht einfach vom Himmel, sondern die brauchen Zeit, Erlebnisse mit dem Herrn, da gehört auch Versagen dazu, da gehört auch Stolpern dazu und dann wieder aufstehen und wachsen in der Erkenntnis. Also reif werden braucht seine Zeit. Und ich denke, das wusste der Paulus. Ein anderer Punkt, anderer Gedanke war, Paulus kannte Gottes Gnade. Und wenn man sich hier öffnet, kann Gott alles erreichen. Wenn wir uns für die Gnade öffnen, dann kann es einfach nur bergauf gehen. Auch das sieht Paulus. Er sagt in Galater 5, Vers 10, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Und hier heißt es ja in dem einen Vers, sie warteten sehnsüchtig darauf, dass Jesus offenbar wird. Das heißt, sie sind wirklich offen und brennend für Jesus. Und wenn jemand offen für Jesus ist und auf ihn ausgerichtet, dann kann die Gnade, dann kann Gott einfach das wirken, was er wirken möchte. Gott kritisiert in dem Sendschreiben zu der Gemeinde Laodicea, dass sie lau geworden sind und sagt, ich muss sie ausspucken. Ich muss euch ausspucken, weil ihr lau geworden seid. Aber das sind die Korinther nicht. Die sind nicht lau. Die sind eifrig, die sind heiß und wollen einfach mehr von Gott und mehr erkennen. Von daher ist da einfach ganz viel Hoffnung, ganz viel Wissen. Die Gnade wird schon ans Ziel die Leute bringen. Ein anderer Punkt ist, dass Jesus ja selber in ihren Herzen wohnt. Und er schafft das, was sie selber nicht erreichen können. Jesus macht das ja. Jesus, ich meine, wir können uns anstrengen und uns bemühen, aber letzten Endes durch eigene Anstrengung kommen wir ja da gar nicht hin, sondern Jesus schafft es in uns. Solange wir auf ihn schauen und von ihm Hilfe erwarten, auf ihn ausgerichtet sind, kann Gott wirklich wirken. Da gibt es eine Bibelstelle in Johannes, ihr jedoch stammt von Gott, liebe Kinder. Denn der, der in euch lebt, ist größer und stärker als der, von dem die Welt beherrscht wird. Da wird nochmal ganz klar gesagt, Jesus lebt in euch und er ist stärker. Stärker als alles andere. Und Jesus kommt ans Ziel. Und dann ein anderer Punkt. Da gibt es dieses Hohelied der Liebe, 1. Korinther 13. Viele sagen, das ist so wirklich das Herzstück in dem Korintherbrief, das Herzstück, wo wirklich Gottes Liebe beschrieben wird. Früher habe ich immer gedacht, das ist irgendwie so eine Messlatte, an der ich mich messen muss. So darf ich, sollte ich lieben und geduldig sein und sowas. Aber erstmal im Ursprünglichen beschreibt es Gott. Gott ist Liebe. Er hat nicht nur Liebe, sondern Gott ist Liebe. Und die ganzen Eigenschaften, die ich jetzt mal vorlese, die sind erstmal, so ist erstmal Gott. Die Liebe ist geduldig. Die Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals. Und mit dieser Liebe und Leidenschaft lebt Gott in uns. Mit diesen ganzen Attributen lebt Gott in uns. Und die Liebe, Gott selber glaubt an Verwandlung, glaubt an Wachstum, glaubt, dass es wirklich gut ausgeht oder weiß, dass es gut ausgeht. Und sie hat immer einen positiven Ansatz, immer dieses Positive, Hoffnungsvolle wird gesehen. Ein anderer Punkt war noch, dass ich gedacht habe, wir haben ja schon einiges gehört darüber, dass wir das, was wir anschauen, das prägt uns. Schauen wir Gutes an, schauen wir Jesus an, schauen wir in sein Licht, werden wir Licht und bekommen helle Gedanken oder so, und schauen wir das Negative an, Krankheit, wenn wir uns also auf Krankheit fokussieren, wird es nicht besser, sondern im Gegenteil, es wird schlechter. Das, was wir anschauen, das und das, was wir aussprechen, damit schaffen wir Realitäten. Damit schaffen wir das, was geschieht. Und Paulus spricht das auch dann am Anfang in diesen Einführungsworten oder Begrüßungsworten aus, was er gerne sehen will. Das ist ein anderer Gedanke, ne? Weil er weiß, es wird in Existenz kommen. Und so ist es auch. Im 2. Korintherbrief kommt keine Mahnung mehr. Da haben es die Korinther wohl irgendwie geschnallt. Und im 2. Brief mahnt er nicht mehr. Da braucht er nichts mehr korrigieren. Da geht er in der Lehre einfach weiter. Also Paulus weiß eigentlich, es wird sich verändern, es wird zum Besseren, sie werden das verstehen und sie werden da weiter hineingehen, sie werden wachsen. Also er spricht das an, was er gerne sehen will und was dann kommen wird. Er musste zwar die Dinge konfrontieren, aber irgendwo doch in dieser positiven Grundhaltung, die werden sich danach richten und es wird sich verändern und die werden weiter wachsen. Und am Ende, jetzt bin ich schon am Ende der Botschaft, da schreibt der Paulus, es geht nämlich weiter bei der Begrüßung, am Anfang 1. Korinther 1, Vers 8, da, Gott wird euch die Kraft geben, im Glauben fest zu bleiben, bis das Ziel erreicht ist, damit an jenem großen Tag, dem Tag unseres Herrn Jesus Christus, keine Anklage gegen euch erhoben werden kann. Ja, Gott ist treu. Er wird euch ans Ziel bringen, denn er hat euch dazu berufen, jetzt und für immer mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, verbunden zu sein. Und das, finde ich, ist stark, wie er das so sagt. Und er weiß es. Und egal, ob sie hier und da und dort daneben liegen oder auch sündigen, Gott wird sie ans Ziel bringen. Gott wird dazu darüber wachen, dass sie für immer mit ihrem Sohn, mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden sind. Und das fand ich einfach irgendwie total stark. Auch wenn wir jetzt manchmal, sind wir ja recht selbstkritisch oder wir sehen, ach, ich wäre gerne weiter und ich bin schon wieder unruhig, ärgerlich, unsicher oder wie auch immer ausfahrend gewesen. Gott wird uns ans Ziel bringen. Gott wird uns wachsen lassen. Wir werden weiter wachsen in der Gnade. Wir werden weiter wachsen in den Gaben des Geistes. Wir werden einfach weiter wachsen. Wie die Korinther ihre Zeit brauchen zum Wachsen, so haben wir auch ganz viel Zeit zum Wachsen. Da hat Gott nicht irgendwie so ein Maß, du musst dich aber jetzt beeilen, du bist jetzt schon so und so viele Jahre Christ, du musst aber doch jetzt eigentlich schon das erreicht haben, du musst doch jetzt schon so und so sein, überhaupt nicht. Gott geht mit jedem ganz individuell weiter und jeder ist im Wachstumsprozess drinne. Und das sehe ich hier auch bei dem Paulus, er sieht eigentlich, sie sind im Wachstumsprozess. Da muss zwar mal hier was korrigiert werden und da, aber sie sind in diesem Wachstumsprozess drin und wir sind das ganz genauso. Jeder Einzelne ist in einem Wachstumsprozess drinne und weil Jesus in unseren Herzen wirklich Raum hat und Gott mit seiner Liebe wirklich in uns wohnt und die Gnade auch noch dabei ist, kann es gar nicht anders gehen, dass wir wachsen. Auch wenn wir vielleicht selbstkritisch auf uns gucken, aber wir sind bestimmt nicht mehr da, wo wir vor 5 Jahren waren oder vor 10 Jahren, wenn wir da zurückgucken. Wir sind gewachsen in unterschiedlichen Bereichen. Und das wollte ich auch so zu unserer Gemeinde sagen, wir sind am Wachsen, auch wenn wir manchmal denken, wachsen wir jetzt wirklich? Sind wir nicht gerade wieder an so einem Knoten? Aber diese Knoten sind ja eigentlich auch diese Wachstumsknoten bei den Gräsern und die geben den Gräsern ja Halt. Und so sind wir auch in der Gemeinde am Wachsen. Die Einzelnen in der Gemeinde, aber auch Gemeinde wächst irgendwie immer weiter. Dass wir wirklich so zu diesem Ziel kommen, wie er sagt, Gott ist treu, er wird euch ans Ziel bringen. Da kann ich auch sagen, Gott ist treu und er wird unsere Gemeinde ans Ziel bringen. Denn er hat sie berufen. Er hat sie berufen, jetzt und für immer mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, verbunden zu sein. Und das fand ich so dann total ermutigend bei diesen Korinthern, die ja in so vielen Dingen daneben gelegen haben, dass Gott sie ans Ziel bringen wird. Und er wird uns genauso ans Ziel bringen. Er wird uns ans Ziel bringen, auch wenn wir nicht genau wissen, wie die Wege und die Schritte sind dahin, aber er wird uns immer weiterführen. Wir werden wachsen in der Gnade, in der Liebe, im Verstehen und in den, in den Früchten des Geistes. Okay, ich danke gerade Gott noch und dann, ja, sind wir fertig. Ja, Vater, ich danke dir für diesen mutmachenden Sachen, die der Paulus den Korinthern gesagt hat, obwohl er vieles kritisieren musste, obwohl es da wirklich arg drunter und drüber ging. Dank dir, dass da immer Hoffnung war, immer das Wissen, dass du sie durchbringst, immer das Wissen, dass du sie wachsen lässt, dass sie reifen dürfen in dir, dass auch selbst wenn da mal ein Fehltritt ist, dass das nicht schlimm ist, sondern dass wir mit dir weitergehen. Danke, Jesus, dass du in unserer Mitte bist und dass wir auch hier als Gemeinde weitergehen, dass du mit jedem Einzelnen weitergehst, dass wir uns vielleicht die Schritte, die du mit uns gehst, nicht aussuchen können, aber wir wissen, wir sind mit dir unterwegs und du lässt uns wachsen und reifen und auch über Schwierigkeiten lässt du uns wachsen und reifen und stark und stabil werden. Dank dir, dass die Früchte des Geistes immer mehr wachsen werden. Friede, Freude, Liebe, Geduld, Bescheidenheit, Demut, dank dir, dass das immer mehr wächst, dass wir darin erkannt werden, dass du hier wirklich in unserer Mitte bist. Danke. Ich danke dir. Amen.